Wir haben ja schon Lieder gesungen, die uns in die Anbetung Gottes bringen. Und die Frage ist dann immer, wenn man so einen Erziehungswissenschaftler, Theologe und noch Psychotherapeut einlädt, da muss man ja befürchten, dass keiner kommt, weil einer einen sagt, was man alles verkehrt macht, ne? Ihr habt es gut gemacht, ihr seid trotzdem gekommen. Hoffentlich war ich nicht angekündigt, dann ist es umso besser. Vielleicht habt ihr versehentlich den Weg in den Gottesdienst gefunden. Auch das ist okay, weil das ist schon unser Thema. Gott ist am Erziehungshandel beteiligt. Und weil er das tut, bist du und ich hier. Gottes Erziehungshandeln zeigt sich, dass du heute da bist. Und damit ist es gar nicht so weit weg von uns. Denn ich weiß nicht, warum du heute da bist, ob aus Gewohnheit, die meisten Jugendlichen vielleicht, weil die Eltern es wollen, ja, hatte ich keinen guten Grund, zu Hause zu bleiben. Wie auch immer du den Weg hierher geschafft hast, das ist schon Erziehungshandeln Gottes irgendwie, auch wenn wir es nicht verstehen. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mit hineinnehmen in das Erziehungshandeln Gottes, und zwar in das liebevolle Erziehungshandeln Gottes, das auf vielfältige Art und Weise geschieht, so dass wir es gar nicht mitbekommen, so wie heute, wo, wer hat mich denn erzogen oder an den Ohren gezogen? Nein, hoffentlich nicht, zum Gottesdienst. Aber irgendwas ist passiert, dass ihr da seid. Und genau das gucken wir uns an. Ein Geheimnis. Und vielleicht finden wir auch ein paar Prinzipien für uns, wie wir mit Menschen, insbesondere mit unseren Kindern umgehen, wenn wir Familie haben. Aber das zählt auch ganz allgemein. Wie gehen wir mit anderen um? Also schauen wir uns mal das Erste an. Erziehung. Erziehung ist nämlich gar nicht so einfach, weil es in unseren christlichen Kreisen ja auch häufig allein durch die Begrifflichkeit und durch die Bibeltexte problematisiert wird. Und zwar kennen wir das vielleicht von Lutherdeutsch, also wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und da könnte man meinen, ups, Prügelstrafe aus der Bibel, ups. Elberfelder Übersetzung, wir hatten ja am Anfang sehr viel nur Luther und Elberfelder, also egal, was man nimmt, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. So, und damit haben schon ganz viele Menschen heute ihr Problem. Weil sie meinen, die Bibel vermittelt eine Prügelpädagogik. Also hörst du nicht, kriegst du eine, dann tust du, was ich will. Achtung, Vorsicht, ganz gefährlich. Und ich bin froh darüber, dass der Ronald Arnold Werner hier da einen anderen Text gefunden hat und hat versucht, im Neuen Testament die Übersetzung, die ja ein Zitat aus dem Alten Testament ist, nochmal in anderer Sprache zu bringen. Denn Gott erzieht denjenigen, den er lieb hat, und er diszipliniert jeden, den er als Sohn oder seine Tochter bei sich aufnimmt. Disziplin. Was ist das eigentlich? Nun, Disziplin braucht man, wenn man überhaupt etwas schaffen will. Also nehmen wir mal an, ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, ihr seid alle nicht gerne so wie ich zur Schule gegangen. Es gibt so einige Ausnahmen, aber die meisten müssen zur Schule gehen. Wir haben auch eine Schulpflicht. Und weil es disziplinarische Maßnahmen gibt, gehen wir auch zur Schule, weil das wollen wir nicht, was dann auf uns zukommt. Und deswegen müssen wir zur Schule gehen und schaffen es dann auch. Leider bin ich ja auch Psychotherapeut, da habe ich es immer mehr mit Schulverweigerern zu tun, die tatsächlich nicht mehr zur Schule gehen wollen und dann auch nicht mehr gehen können. Und das ist ein Riesenproblem. Und es werden immer mehr. Disziplin heißt, wir lernen etwas zurückzustellen, um etwas zu gewinnen. Ich muss euch Jugendlichen leider jetzt ein bisschen enttäuschen, bis zum 25. Lebensjahr baut unser Frontalkortex aus. Das heißt, dann können wir so wirklich langfristige Entscheidungen gut begründet intrinsisch treffen. Und davor überwiegt ein anderes Prinzip, nämlich Lustgewinn oder Unlustvermeidung. Und wir machen gerne das, was Spaß macht und machen nicht gerne, was nicht Spaß macht. Die Jugendlichen sagen einfach keinen Bock. So einfach. Und das ist die ultimative Begründung für das, was man nicht tut. Und genau hier setzt es ein. Wir brauchen Disziplin, damit wir nicht nur das machen, worauf wir Bock haben, weil dann schaffen wir nie was im Leben. Manchmal muss man auch durchhalten und verzichten, damit man etwas überhaupt schafft, damit man ans Ziel ankommt, damit man durchhält. Und genau das erziehen unsere Ausbilder, berichten unsere Ausbilder. Immer weniger junge Leute fangen eine Ausbildung an, die sie auch abschließen. Sie brechen ab. Es wird ihnen zu viel. Letztens ist ein Video viral gegangen von einer jungen, ich wollte schon sagen Patientin. Sie hat geweint über einen 30-Stunden-Job, weil das ist zu viel. Und 30 Tage nur Urlaub im Jahr, das ist unzumutbar. Und Millionen haben das geklickt. Vielleicht aus verschiedenen Interessen. Aber genau, wir brauchen Disziplin, um etwas durchzuhalten. Wenn ich meine 12-, 15-Jährigen so frage in dem Alter, dann sagen ganz viele so, was willst du denn werden? Ich will Millionär werden. Oder Influencer, ist das Gleiche. Also sie sagen etwas und die anderen klicken das millionenfach an und ich werde reich. Und dann, wenn ich ein bisschen nachfrage, wie willst du das machen? Keine Ahnung. Und wenn ich sage, naja, und hast du schon mal angefangen? Nö, ist doch anstrengend. Und wie willst du das dann werden? Boah, mal sehen. Okay. Also, wir brauchen Disziplin, um etwas umzusetzen. Und Gott arbeitet mit uns an Disziplin, damit wir etwas umsetzen können für die Zukunft. Und vielleicht kriegt das eine andere Intonation in unseren Ohren als die Disziplin. Dann kriegst du eine. Ja? Gott diszipliniert uns, damit wir etwas schaffen, mehr schaffen, damit wir uns entwickeln, damit wir uns bewegen, damit wir zu einem besseren Ziel kommen als Status quo. Und da hat er ein Anliegen. Und er nimmt uns mit hinein, auf vielfältige Art und Weise. Spannend. So, also hoffentlich habt ihr jetzt nicht diese Klatsche als Erziehungsstrategie im Kopf, wenn wir über Erziehung sprechen. Und dann kommt natürlich jetzt die Erziehung in Form von, ja, aus Liebe. Was macht denn Gott? Stellen wir uns doch mal kurz die andere Frage. Als ihr zum Glauben an Jesus Christus gefunden habt, was hat euch da so gezogen? Wovon wart ihr begeistert? Was hat euch euer Herz aufgetan? Wovon habt ihr überschwänglich gedankt und euch gefreut? War es nicht die konkrete Liebe Gottes, die durch Jesus Christus und seinen Heiligen Geist in euer Leben aufgetaucht ist, groß geworden ist? Und gesagt, wow, er liebt auch mich? Genau. Denn das ist ja der goldene Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Ja, Gott hat die ganze Welt so in seiner Liebe umfasst, dass er seinen Sohn, der sein Ein und Alles war, hingegeben hat. Aber plötzlich gilt das nicht für global irgendwie für alle, sondern wir entdecken es für uns ganz persönlich. Und dann macht es Klick. So wirkt Gott. Er redet in unser Herz hinein und es ist seine Liebe, die wirkt. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann sollte es darum gehen, nicht, dass wir Ziele erreichen, sondern dass wir Liebe weitergeben. Weil wenn wir mit Liebe etwas machen, erreichen wir auch Ziele. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist, aber ich könnte von meiner Pastorenzeit noch ein Liedchen singen, wenn es darum ging, irgendeinen neuen Dienst oder eine neue Aufgabe übernehmen und ich dann die Ansage so schön gemacht habe und mir Mühe gegeben habe, wer kommt da? Die Gewissenhaften und die, die zu mir eine gute Beziehung haben, weil sie meinen, ja, denen müssen sie doch helfen, sonst macht der Pastor wieder alles alleine. Mit denen ich keine gute Beziehung habe, und die da sind und das hören und auch noch Zeit und vielleicht auch die Kompetenz hätten, die fühlen sich gar nicht so angesprochen. Die Liebesbeziehung ist also viel, viel wichtiger. Und genau hier ist der Kardinalfehler, den wir häufig in unserem Erziehungsverständnis machen. Wir möchten gern ein gutes Ziel erreichen. Aber wir möchten nicht gute Beziehungen erreichen. Aber alles wird leichter, wenn es eine gute Beziehung gibt. Und alles ist da unverschämt schwer, wenn die Beziehung auseinandergerissen ist. Das erlebe ich immer bei hochstrittigen Paaren, die einen Rosenkrieg anzetteln. Die haben nämlich keinen Blick mehr für ihr Kind und wofür sie eigentlich Sorge tragen, sondern nur noch für die Fehler des anderen, anderen und das aufs Brot zu schmieren. Sie leben also quasi nur dafür da, um den anderen zu erwischen, was er falsch macht. Und das dann ausgiebig darzulegen. Erziehung bedeutet hier was anderes. Und wenn wir Epheser 6, Vers 4 nehmen, da steht es auf die Väter bezogen. Liebe Väter, wir haben eine Erziehungsverantwortung. Wir können uns nicht nur rausnehmen und sagen, das macht unsere Frau, sondern wir alle zusammen gehören dazu. Aber hier heißt es explizit für die Väter, aber wir können uns ja alle mit reinnehmen. Ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und jetzt kommt auch wieder mal eine andere Übersetzung, sondern begleitet sie beim Aufwachsen durch die Erziehung und persönliche Ermutigung, die ihr von Jesus, dem Herrn, übernommen habt. Das ist spannend. Was haben wir von Jesus übernommen? Jesus erzieht uns. Aber wie macht er das? In einer liebevollen Art, so dass wir unser Herz ihm öffnen wollen, dass wir in Beziehung treten wollen, dass wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Aber er will uns auch weiterhin begleiten, wie es heißt, beim Aufwachsen, beim Erwachsenwerden, beim durchs Leben gehen und persönlich ermutigen. Und hier haben wir häufig so einen pädagogisierenden Ansatz. Wir sagen, Lob ist das Wichtige. Aber Achtung, Lob kann schädlich sein. Vielleicht wusstet ihr das noch nicht, aber ich erkläre es mal kurz. Und zwar, Lob per Definition schaut auf das Ziel, das der, der Lob gibt, erreicht haben soll. Und wenn der Zögling, Mensch, wie auch immer, das nicht erreicht hat, zumindest nicht so gut, wie ich es wollte, dann kommen solche Aussagen, das hättest du aber besser machen können. Kommt euch bekannt vor? Mir schon. Das Ziel ist nicht erreicht, also was gibt es? Kein dickes Lob. Weil Ziel hat ja nicht geklappt. Und leider erreichen wir in unserem Leben sehr häufig unser Ziel nicht, sondern wir brauchen Ermutigung auf dem Weg immer ein bisschen näher zu dem Ziel. Das ist Ermutigung auf dem Prozess hin zum Ziel, auch wenn wir das Ziel nicht erreicht haben. Das heißt also in klaren Worten, Mensch, du hast dich bemüht, du hast versucht, das zu machen. Hat zwar noch nicht ganz so toll geklappt vielleicht, aber beim nächsten Mal. Das bedeutet für die Mama auch, wenn das Kind das Zimmer aufräumt und es ist nicht so sauber, Ziel wie die Mama, dann gibt es nämlich kein Lob, aber Ermutigung. Wow, du hast wenigstens das schon geschafft. Komm, beim anderen helfe ich dir, dann kriegen wir es gemeinsam hin. Das macht etwas anderes. Wenn wir nur mit dem Lob umgehen, wenn mein Ziel, das ich im Kopf habe, erreicht ist, dann gibt es ein Lob und sonst nichts. Der Franke ist ja sowieso sparsam. Ja? Nicht getadelt ist Lob genug. Also seien wir zufrieden, hätte es auch anders laufen können. Nein, Gott ermutigt uns Schritt für Schritt immer weiterzumachen, nicht aufzugeben. So geht Gott mit uns um und so sollten wir mit Menschen umgehen, wenn wir Menschenverantwortung haben. Ob es Führungskräfte sind, ob es Erziehungsverantwortung ist. Wir sollten uns in der Ermutigung von dem Nächsten immer wieder trainieren. In den Entwicklungsprozess, in dem, wo er Fortschritte macht, in dem zu sehen, was der nächste Schritt in seiner Entwicklung ist und ihn dabei bestärken und nicht erst das endgültige Ziel sehen. Und da machen wir Christen häufig Kardinalfehler. Weil wir haben es ja mit dem lieben Gott ganz eng und deswegen muss alles richtig sein bis zum Ende. Und das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität. Und ich werde euch in dem nächsten Text auch zeigen, dass Gott es auch selber so nicht macht. Die Erziehung Gottes ist ja letztendlich, wie wir das kennen, auch von einschlägigen Texten, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gottes Wille ist es, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wie ist eure Erfahrung? Sind alle gerettet? Nein. Aber das Gott will das doch. Und Gott kann doch alles. Er ist doch Gott, sonst wäre er nicht Gott. Genau. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, der uns zum Nachdenken bringt. Was will denn Gott? Und das ist nämlich Ziel und Wunsch. Gott wünscht sich, dass jeder Mensch gerettet ist und er hat alles dafür getan. Er hat Jesus Christus gesandt, damit jeder die Rettung annehmen kann. Aber nicht jeder nimmt die Rettung an. Aber der Wunsch Gottes ist gleich. Gott könnte das aber auch zu seinem Ziel erklären und würde einen an den Ohren in den Himmel ziehen und keiner könnte was dagegen tun. Aber er macht es nicht, weil er uns liebt und auch geliebt werden möchte. Und die Liebe gibt den anderen Freiheit zu entscheiden. Sie geht in dem Prozess der Ermutigung immer ein bisschen näher in die Richtung. Aber letztendlich müssen wir das auch wollen. Und manchmal wollen wir einfach nicht. Kein Bock, weil es anstrengend ist, weil wir nicht Disziplin haben wollen, weil Disziplin heißt ja Verzicht auf etwas, was mir Spaß macht, zum Beispiel faul sein, keine Lust oder sonst was, und dann mich auf den Weg zu machen, das ist anstrengend. Da muss man sich ja gedanklich damit auseinandersetzen. Aber Gott zieht uns nicht in den Himmel, sondern er öffnet uns den Himmel und lädt uns ein. Und deswegen ist es so schwierig für uns Christen, wir wollen doch, dass unsere Kinder auch gläubig werden. Und was tun wir nicht alles, damit sie gläubig werden? Wir schleppen sie mit zum Gottesdienst, fangen mit Kinderstunde an und dann geht es immer weiter. Und manchmal drücken wir auch so richtig machtvoll mit unserem elterlichen Gewicht hinein und sagen, und du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du nicht die Willen Gottes tust. Und dann fangen wir sogar an zu drohen. Das passiert schon mal, weil wir aus lauter Liebe und Verzweiflung und unsere Kinderseelen einfach über die Stränge schlagen. Das passiert. Und unser Herz blutet, wenn wir unsere Kinder und unsere Nächsten sehen, die nicht auf dem Weg sind und die von der Liebe Gottes wissen, aber nein, kein Ja dazu gesagt haben. Und deswegen macht es uns so hilflos. Aber Gott, der alles getan hat, dass jeder Mensch in den Himmel kommen kann, zur Rettung gelangt, lässt den Menschen so weit Freiheit, dass er auch das will, was Gott will. Und wenn wir als Eltern das lernen, dass wir Kinder, andere Menschen ermutigen auf dem Prozess, damit sie das wollen, was Gott will, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber nicht, dass wir das Ziel haben, das muss passieren, sonst ist alles gescheitert davon. Ich habe sehr viele Christen, die immer wieder kommen, weil sie so einen erhöhten Standard in der Erziehung haben. Sie meinen, Erziehung ist nur gelungen, wenn der Mensch, das Kind, erstens gläubig ist und dann anständig. Aber auch die beste Erziehung kann misslingen, weil ein Zögling nicht will. Und dann haben wir es nicht in der Hand. Und das ist leider die traurige Wahrheit. Gute Erziehung kann leider auch scheitern. Und umgekehrt stimmt es auch. Auch eine miserable Erziehung kann gut gelingen, weil jemand auf einmal sagt, boah, war ich blöd. Nee, das will ich nicht. Jetzt will ich mich auf den richtigen Weg machen. Und dann lässt er vieles hinter sich und geht auf den rechten Weg. Das heißt also, wir haben nicht alles in der Hand. Und wenn wir Eltern meinen, wir haben alles in der Hand, man könnte mit richtigen Erziehungstool und richtigen Erziehungsprogrammen alles schaffen und dann werden die Kinder so, wie ich möchte, dass mein Kind wird. Genau das ist der Kardinalfehler. Weil unsere Aufgabe ist, Kinder ins Leben zu begleiten, ihnen zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen, mit der Weitsicht, die sie am Anfang noch nicht haben, was gut ist für sie, aber auch mit der Einsicht, dass wir selber Menschen sind, die auch Fehler machen, die nicht alles richtig machen. Und dann runterzufahren und lieber einmal mehr die Hände zu falten, als Sorgenfalten zu bekommen. Weil es ist nicht alles in unserer Hand. Und das treibt mich, meine Kinder sind jetzt alle beide erwachsen, ins Gebet. Früher habe ich so Texte gelesen, aha, der ging hin und opferte, denn es war ja möglich, dass die Kinder beim Feiern sich an Gott versündigten. Hiob. Heute kommt mir das sehr bekannt vor, wo ich denke, boah, die sind da und da hingefahren. Ich bete mal lieber für die. Ja, Kleine Kinder machen kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Da kann jeder bestimmt ein Lied singen, der das erlebt. Was ist mit der Paarbeziehung, die sie mal haben werden? Wie ist ihr ganzer Werdegang? Das sind so viele Sorgen und Gedanken, die wir uns als Eltern machen. Wir haben leider nicht alles in der Hand. Und das ist auch gut so, sage ich. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir es dem anvertrauen, der den Überblick niemals verliert. Gott erzieht. Er erzieht aus Liebe. Und er erzieht mit einem bewussten Ansatz. Er möchte, dass wir in den Himmel kommen, dass jeder Mensch den Himmel erreicht und hat dafür alles getan. Trotzdem zwingt er niemand. Und daher müssen auch wir aufpassen, dass wir nicht unsere elterliche Macht missbrauchen oder sonst unseren Einfluss, unsere Autorität missbrauchen, weil wir meinen, wir wüssten ja, was gut ist. Und nur wenn das Ziel erreicht ist, dann ist alles gut. Nein, lasst uns klein anfangen. Zurückgehen und sagen, alles, was dienlich ist, dem Ziel ein Stück weit näher zu kommen, den nächsten kleinen Step zu machen, das unterstütze ich, das fördere ich. Und wir sind noch lange nicht da, aber wir sind auf dem Weg. Und das Gute ist, Gott gibt dich und mich auf unserem Weg auch nicht auf, bis wir da sind. Er ist der zum Zielbringer, Alpha und Omega. Anfang und Vollender. Wenn wir Jesus haben, er bringt uns zum Ziel. Egal, wo wir dann auf dem Weg gerade sind und wie stabil oder instabil wir gerade sind. Er lässt uns nicht auf halbem Weg stehen. Er gibt uns nicht auf. Und das ist meine Haltung in der Psychotherapie. Das erzählen mir ganz viele. Herr Goss, wenn ich zu Ihnen komme, dann merke ich, Sie geben mich nicht auf. Mich haben schon viele abgeschrieben. Aber bei Ihnen merke ich jedes Mal, Sie haben noch sowas wie Hoffnung für mich. Genau. Ich habe Hoffnung für Menschen, weil Gott Hoffnung für unsere Menschheit hat. Und das hilft mir, den anderen anzunehmen und ihn zu begleiten für den minimalen Step, wo ich sage, ach, der ist so winzig klein, wir haben noch so einen langen Weg vor uns. Aber ich freue mich über den kleinen Schritt in die Richtung. Und wenn wir als christliche Eltern 50% in unserer Erziehung richtig machen, dann haben wir alles richtig gemacht. Verabschiedet euch von diesem 100%ig und i-Tüpfelchen noch obendrauf, sondern lebt die Beziehung zu euren Kindern. Denn da, wo ihr in einer guten Beziehung seid, wird alles leichter. Und da, wo die Beziehung auseinanderdividiert wegen irgendwelchen blöden Erwartungen, die wir haben, wird alles schwerer. Arbeitet an erster Linie an der Beziehung. Und wenn die Beziehung stimmt, kann man auch in der Erziehung den nächsten Schritt gehen. Das macht Gott mit uns so und das sollten wir lernen, um es auch mit anderen Menschen so zu machen. Gott erzieht uns, ja, aber auf vielfältiger Weise. Auch das ist ein Geheimnis Gottes, denn meistens nehmen wir nur das wahr, was hier ist, so heute die Predigt, Gottes Wort und so weiter, ja, oder auch das klare Zeugnis von einem anderen Menschen, der uns sagt, ich habe mich so und so bekehrt, du sollst dich auch bekehren, oder sagt, komm mit, weil das bringt mir was und so weiter. Aber sehr häufig erzieht uns Gott durch seinen Heiligen Geist auch durch unsere Lebenserfahrung, durch Krankheit, Nöte, Probleme, Sorgen, also all das, was wir eigentlich nicht wollen, das nicht so schön ist. Aber da bringt er uns dazu von Lustgewinn, nein, ist nicht die Rede, sondern dass wir aus unserer Komfortzone einen Schritt weiter in eine Richtung machen, weil der Druck so groß ist, dass wir sagen, das halte ich nicht mehr aus, ich möchte weg. Genau, es gibt zwei Motivationen, die den Menschen nach vorne treiben. Entweder er hat so Druck und Stress und Ärger und ihm gefällt die Situation nicht, dass er sagt, schlimmer kann es nicht mehr werden, ich probiere mal was Neues. Oder er ist intrinsisch so motiviert und sagt, das ist so ein erstrebenswertes Ziel, das möchte ich auch erreichen. Das Zweite kennen wir fast nie. Das Andere schon ziemlich häufig. Die Suppe wird so heiß, meine Güte, jetzt muss ich mal einen Sprung raus machen, weil das halte ich nicht mehr aus. Und dann kommt man aus der Not heraus und sagt, ich muss irgendwas tun. Und man sucht sich den nächsten Schritt in der Hilfe und so weiter. Ja, und genau das benutzt Gott durch seinen Heiligen Geist als vorbereitende Gnade Gottes, damit wir endlich mal so weit kommen und einsehen und sagen, das war doch sein Rufen in unser Leben hinein. Die ganze Zeit schon. Ich habe das einfach nicht kapiert. Es ist das Wirken Gottes im Kleinen, in deinem und meinem Leben. Häufig mit Dingen, die uns nicht gefallen, die uns näher zu Jesus bringen. Deswegen heißt es auch in Römer 8, Vers 28 müsste sein. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, die nach seinen Ratschluss berufen sind. Gott hat einen guten Plan und er nimmt uns mit. Aber manchmal wollen wir nicht den nächsten Schritt gehen, dann schickt er uns ein bisschen Probleme, dass wir sagen, oh, jetzt wird es ungemütlich, vielleicht gehe ich doch den nächsten Schritt. Und so treibt er uns ein bisschen heraus aus unserer Komfortzone, dass wir wollen, was wir eigentlich nicht wollen, wenn alles gut wäre, weil es uns ja gut geht. Deswegen ist es nicht gut, wenn es uns nur zu gut geht. Und deswegen ist es auch nicht gut, wenn wir Eltern unseren Kindern alles abnehmen, dass sie es nur noch gut haben, weil dann haben sie keinen Druck mehr und wollen sich nicht mehr in die richtige Richtung bewegen. Und das ist anstrengend, die Hände gefaltet zu haben und nicht einzugreifen. Die Mamas sind da viel eher so, die helfen immer ganz schnell. Die Papas sagen, wenn du den Turm so aufbaust, noch ein Turm, das fällt gleich um, das ist schief. Boom, es fällt um, habe ich dir doch gesagt. Die Mama sagt so, oh, komm, ich helfe dir. Ja? Wir brauchen beides, das mütterliche und das väterliche Muster. Der herausfordert, sagt, pass auf, was da passiert, Risikobereitschaft eingehen. Und die dafür da ist, sorgsam darauf zu achten, dass nichts verkehrt ist. Beides brauchen wir. Interessant, Selbstvertrauen ist eine Domäne, die von Vätern in das Herz der Kinder gelegt wird. Wir erziehen anders. Härter, strenger würden die Frauen sagen, nein, anders. Und das brauchen wir. Und Gott ist väterlich und mütterlich zugleich, das schaffen wir nicht. Das merken vor allem Alleinerziehende. Wenn sie alles beide sein müssen, die sind total überfordert. Und die brauchen auch sowas wie Gemeinde, Unterstützung von anderen Bezugspersonen, die einfach mit hineingreifen, einfach ein gutes Wort auf die Zöglinge haben, ihnen was Gutes zusagen, vor allem, ihr wisst das selber wahrscheinlich, in der Pubertät, da kann man sagen, was man will als Eltern. Es muss jemand anders gesagt haben, dann ist es wertvoll. Ja, ist ganz häufig so. Man hört es nicht, was die Eltern sagen. Ja? Aber kaum kommt jemand anders daher und sagt das Gleiche, noch viel schlimmer. Aber dann sagt, ja, der hat das gestimmt. Richtig, so ist das. Die Eltern sagen, okay, Gott sei Dank, er hat es geklingelt. Ja. Genau, so passiert es. Gott gebraucht verschiedene Umstände und auch verschiedene Menschen. Er wirkt auf vielfältige Art und Weise und er erzieht niemals nicht. Er erzieht immer. Und deswegen können auch wir als Eltern oder Menschen, die mit anderen Menschen zu tun haben, nicht erziehen. Sondern egal, was du tust oder nicht tust, ist Erziehungsverhalten. Wir tun etwas. Entweder tun wir es aktiv und können jemanden damit beeinflussen, beeindrucken, mit hineinnehmen, unterstützen oder passiv, indem wir einfach nur Vorbild sind. Andere beobachten uns und sagen, so wie der, okay. Oder so wie der, nee, bloß nicht. Aber du kannst nicht erziehen. Irgendwo stecken wir drin in sozialen Gefüge, so dass wir wahrgenommen werden. Und Gott gebraucht so viele Dinge. Deswegen lebe authentisch einfach mit deinem Gott, wenn du diese Beziehung hast. Und dann bist du ein guter Erzieher, weil du deine Beziehung zu Gott authentisch lebst. Weil du selber weitergehen willst in deinem Glauben, wirst du andere mitnehmen. Weil du selber lebendig die Beziehung lebst, werden andere abspüren, dass du eine Beziehung zu Gott hast. Und das wird authentisch sein. Dann musst du das nicht mit Worten verteidigen und so weiter, sondern du kannst es einfach leben. Gott erzieht so vielfältig, dass wir häufig nur im Rückspiegel erkennen können, oh, da hat wahrscheinlich Gott seine Finger mit im Spiel. Und wahrscheinlich. Selbst das wissen wir nicht genau. Aber Gott hat ganz sicher seine Finger mit im Spiel. Zumindest für den, die Gott lieben, so sagt uns das Wort Gottes. Deswegen glaube ich, dass wir in der Hinsicht ganz viel Zuversicht brauchen in das Handeln Gottes und in die Macht des Gebets. Dass wir lieber mal die Hände falten und Gott bitten und die Füße stillhalten, als alles schnell richtig herzuzaubern, weil wir meinen, als evangelikale Christen muss das ja perfekt sein. So perfekt ist unser Leben leider nicht. Und das macht uns ja gerade so besonders. Wir leben aus der Gnade und Vergebung jeden Tag neu. Zumindest ich. Vielleicht seid ihr schon weiter. Aber ich brauche das. Und genau das macht mir Hoffnung und Mut für mich, für meine Patienten und auch für meine Kinder. Sie sind nicht immer da, wo ich sie haben möchte. Aber Gott gibt mich nicht auf und ich gebe sie nicht auf. Und ich weiß, dass mein Handeln nicht immer das Beste ist für den nächsten Schritt, auch wenn ich das Beste gemeint habe. Aber ich bete, dass Gott auch über mein Blödsinn noch was Gutes an Dünger entstehen lässt, damit da was Fruchtbares draus wächst. Und in dieser Gewissheit, dass ich nicht alles richtig machen kann und muss und trotzdem Gott das gebraucht, um zu seinem Ziel zu kommen, fällt mir ganz viel Last ab. Und ich bin entspannter und kann mit Menschen authentisch umgehen, kann zu meinen Fehlern stehen und sagen, ja, auch der Papa ist nicht vollkommen, tut mir leid, verzeih mir. Weil wir alle die Gnade Gottes brauchen. Und wir haben uns jetzt in diesem Abschnitt mal ein bisschen Texte angesehen, wie Gott erzieht, um uns zu Gedanken zu machen, könnten wir davon nicht lernen. Ich meine, wir können davon lernen, dass Gott erstmal nicht gleichgültig uns Menschen gegenüber ist, sondern tatsächlich er erzieht, aber er erzieht aus Liebe. Das macht nochmal einen Unterschied, als nur zu trimmen, damit jemand ein wunderbares Produkt entwickelt oder sonst irgendwas Fertiges erreicht. Das Zweite ist, er hat ein Ziel der Rettung, der Erlösung für uns. Ja, das ist klar und er hat alles dafür vorbereitet. Und trotzdem ist seine Wirksamkeit in den vielfältigen Wegen, wie Gott uns erzieht, so, dass auch wir immer wieder ein Stückchen näher dahin kommen, dass wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen, dass wir nicht genommen werden, hineingestellt werden, so wie eine Schachfigur und aufs nächste Schach, sondern wir gehen bewusst, wir entscheiden bewusst, wir leben unser Leben bewusst und sind verantwortlich für das, was wir tun. Doch in allem drumherum ist unser gnädiger Gott bei uns, mit uns und um uns. Geht mit uns mit, ja, bereitet eigentlich vor, hilft sogar ein bisschen nach, damit wir erst in der Lage sind, den nächsten Schritt zu gehen und immer wieder einen Schritt näher zum Ziel zu kommen. Das ist ein guter Gott. So einem Gott folge ich gerne nach, weil ich auch so werden will und der mir nicht Druck macht, sondern mir Freiheit gibt. Und vielleicht ist das auch ein guter Ansatz für uns, wie wir mit Menschen arbeiten. Als Führungskraft, als Familienoberhaupt, irgendwo mit anderen Menschen in Freundesbeziehung. Wie gehen wir miteinander um? Möge Gott uns segnen, dass wir ein bisschen von seiner Perspektive übernehmen, lernen umzusetzen, cool bleiben, dass wir nicht alles richtig machen können. Vertrauen, dass auch eine nicht perfekte Erziehung zu guten Resultaten unter seiner Gnade führt. Und dann gelassen und mit viel Gottvertrauen die Menschen anvertrauen, dass Gottes Gnade in unserem Leben und hoffentlich auch durch unser Leben in das Leben anderer fließt und zum Segen wird. Gott segne uns darin. Vielleicht habt ihr jetzt zugehört und denkt, boah, einerseits hat es mir Druck genommen und andererseits Druck aufgebaut, wenn ich überlege, wie soll ich das im Alltag umsetzen. Jakobus sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und Gott schimpft nicht rum, sondern gibt uns gerne. Und ich möchte das wörtlich nehmen. Falls du jetzt irgendwo in einer Situation bist und sagst, boah, das hat mich jetzt richtig angesprochen, ich brauche da Tipps von Gott, dann steh auf. Ich will für dich bitten, dass Gott dir Weisheit gibt. Und wenn du sagst, das will ich nicht, dann bleib einfach sitzen. Aber diejenigen, die so einfach sagen, ich möchte es jetzt für mich festmachen, manchmal brauchen wir diese, aus der Komfortzone rauszukommen. Gott, jetzt rechne ich ganz fest damit, du hilfst mir. Und da will ich dich ermutigen. Steh jetzt auf. Ich bete ein kurzes Gebet für Weisheit, für dich und auch ich stehe bewusst für mich, damit Gott uns Weisheit gibt. Also, wer möchte, mag aufstehen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir als deine Geschöpfe. Du kennst unser Leben. Du siehst, was wir selber durchlitten vielleicht auch haben. Und wie sehr wir uns wünschen, dass wir gut miteinander umgehen, aber doch scheitern wir oft. Manchmal, weil wir zu hohe Ansprüche haben, manchmal, weil wir so ungeduldig sind. Herr, vergib uns. Und wirke insbesondere an unser Herz. Erziehe du unser Herz, damit wir dir nachfolgen. Und mach du uns jetzt weise durch deinen guten Heiligen Geist und lehre uns, wie wir mit den Menschen umgehen, die du uns anvertraut hast. Du hast versprochen, dass du uns Weisheit gibst. Wir setzen jetzt unser ganzes Vertrauen auf dich. Schenk du Weisheit und Weisung in unser Leben hinein. Gib uns Ruhe und Gelassenheit, tiefen Frieden für den nächsten Schritt, den wir erkennen und dann auch gehen können. Den wir erkennen und auch vorsagen können. Den wir erkennen und den wir weitergeben können. So segne uns Gott, der Allmächtige und Gütige. Und Jesus Christus, der uns kennt und uns reinwäscht von aller Schuld. Und der Heilige Geist, der in uns wirkt und die Kraft hat, das zu tun, was uns Menschen unmöglich ist. So segne uns dieser dreieinige Gott und schenke uns die Weisheit, die du und ich brauchen. In Jesu Namen. Amen.